Willkommen, wo immer Sie diesen Podcast gerade hören. Ich begrüße Sie zur 341. Sendung von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulneck vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Oliver Lubrich und mit ihm zusammen Thomas Nährlich. Wir kennen uns schon lange, wir haben gemeinsam die große Humboldt-Reihe gemacht und ich freue mich außerordentlich, dass die beiden da sind und uns ja über ihr neues Buch informieren wollen und Rede und Antwort stehen werden. Das neue Buch heißt Lesen lernen, eine literaturwissenschaftliche Einführung. Es ist dieses Jahr erschienen. Es ist ein Buch, das mir sofort auffiel, als ich darauf aufmerksam wurde und das ich jetzt schon am Anfang der Sendung jedem empfehle, der glaubt, er könne schon lesen. Wir kommen noch darauf zurück, denke ich mal. Herzlich willkommen also Thomas und Oliver, dass ihr mir hier in der Sendung einfach, ja, alles erzählt, was ihr über das Buch wisst. Und ihr wisst echt viel darüber. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, sehr, sehr gerne.
Vielen Dank, Uwe.
Thomas, bist du ein Hitzemensch oder eher ein Regenmensch? Wie ging es dir in den letzten Tagen?
Ich habe ehrlich gesagt ziemlich gelitten. Hier in der Schweiz, wir sind ja in Bern an der Universität tätig und wir haben hier die Hitzewelle total mitgenommen. Und man kann aber in der Aare, das ist der Fluss, der durch Bern fließt, sehr gut baden oder schwimmen. Also Flussbaden ist sehr üblich und wird hier viel praktiziert. Und die Aare ist relativ kühl, weil sie aus den Bergen kommt und Gletscherwasser transportiert. Und da kann man sich gut abkühlen.
Dann geht's aber. Es war also sozusagen richtig heftig. Was tust du dagegen, dass es so heiß ist und du trotzdem arbeiten willst?
Ja, die Abkühlung in der Aare tut gut, aber das kann man natürlich nicht den ganzen Tag machen. Und hier im Büro ist es ja, ist kaum klimatisiert. Man kann nur die Fenster aufreißen und zu Hause alles abdunkeln und so. Ja, das ist das Einzige, was hilft. Und dann durchhalten.
Ja.
Wo ist es am kühlsten bei uns? In der Bibliothek. Ein weiteres Argument, das für das Lesen spricht.
Unbedingt, ja. Und Oliver, was war das letzte Buch, das du gelesen hast, was nicht du gelesen hast, weil es deiner Arbeit gegolten hat? Was
Ich
war?
lese keine Bücher, die nicht meiner Arbeit gelten.
Ah, ich habe es befürchtet, dass du sagst, es geht mir in letzter Zeit auch fast immer genauso. Schade eigentlich. Aber dann, damit sprichst du gegen dein eigenes Lesen, ein Buch, ja, letzten bisschen zumindest, oder?
Nein, also das, was ich für die Arbeit lese an Literatur, das ist ja zugleich das, was Freude bereitet und was man auch
Ja,
sonst
ne?
lesen würde oder empfehlen würde.
Hast schon recht. Oh, ich bleib gleich bei dir. Du bist ja, hast dich ja auch viel mit Humboldt beschäftigt und bist auch viel unterwegs gewesen. Gibt es in der Welt einen Ort, bei dem du besonders gern liest? Bibliothek mal ausgenommen.
Ich lese in der Tat besonders gerne unterwegs, also auch in
Ah.
Bewegung, ja, sei es im Zug, im Flugzeug, an öffentlichen Orten, im Café und so weiter, sodass jeweils eine andere Umgebung nochmal, andere Umgebungsreize auf einen einwirken. Also nicht nur zwingend zu Hause am Schreibtisch oder im Zimmer.
Verstehe. Ich mag das auch gern. Vorausgesetzt, es sind um mich herum nicht Leute, die meine Sprache sprechen, weil dann höre ich denen immer zu. Und das ist schlecht. Also wenn die am besten, die reden irgendwas ganz Komisches, dann können die reden und so laut sein, wie sie wollen. Das ist dann, kommt dann nicht an, weil die sprechen ja eigentlich, in meinem Sinne sprechen die ja gar nicht. Das ist ja einfach nur Geräusch. Thomas, wir haben einen ganz normalen Dienstag heute. Was macht dich an einem ganz normalen Dienstag glücklich?
Gute Frage. Normale Dienstage machen mich grundsätzlich nicht besonders glücklich. Aber ja, heute wäre ein bisschen Abkühlung gut. Wir haben heute eine neue Druckfahne für ein Buch bekommen, was wir gemeinsam herausgeben von Alexander von Humboldt. Du hast es schon angesprochen. Das ist ja unser Leib- und Magenautor. Und da können wir sehr froh sein, wenn das demnächst dann erscheint. Da sind wir jetzt im Herstellungsprozess. Das befriedigt, das macht zufrieden, wenn man solche Sachen dann abschließen kann, zum Ende bringen kann, wo viel Arbeit drin steckt. Glücklich ist vielleicht zu viel gesagt, aber sehr zufrieden macht es.
Vielleicht noch auch zu dir noch die letzte Frage, die uns so ein bisschen trotz der Wärme noch weiter zum Aufwärmen bringen soll. Was war die freundlichste Geste, die dir in letzter Zeit mal gezeigt wurde, dir gegenüber gemacht wurde? Die freundlichste Geste.
Ich habe neulich mal in einem Museum angerufen und da ging niemand ran, weil es, glaube ich, außerhalb der Öffnungszeiten war. Und dann hat mich die Person, die da zuständig war, von ihrem Privathandy dann zurückgerufen. Hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet. Und das war dann ein sehr nettes Gespräch. Und also das war sehr nett. Das ist nicht so eine persönliche Geste gewesen, sondern übers Telefon, aber die hat sich da sehr eingesetzt und dann hatten wir ein nettes Gespräch. Das war sehr angenehm.
Eine tolle Antwort. Mehr kann ich ja nicht erwarten, um dich kennenzulernen. Dankeschön. Vielleicht an euch beide. Wer antwortet, überlegt es euch. Was können Literaturwissenschaftler, was andere nicht können?
Also besonders gut lesen. Das ist ja das Thema unseres heutigen Podcasts. Wir sind vielleicht einfach aufgrund unserer Ausbildung, viele haben wahrscheinlich auch ein bestimmtes Talent dafür, besonders geeignet dafür, Texte besonders genau zu lesen und zu deuten, zu interpretieren. Und das können wir sicher, weil wir es einfach sehr viel tun und üben, besser als viele andere. Das ist aber etwas, was man lernen kann. Also das ist nicht etwas, was angeboren ist oder wozu andere Menschen keinen Zugang hätten. Das ist ja das Projekt unseres ganzen Buches, dieses Lesen können zu vermitteln. Und diese mit dem Lesen einhergehen natürlich verschiedene andere Fertigkeiten, wie das Durchschauen von Texten, die Interessen dahinter zu begreifbar zu machen, transparent zu machen. Das gehört alles dazu. Wir werden ja sicher gleich auch noch dazu sprechen, auch über die politischen Hintergründe von Lesen. Es geht ja nicht nur um reine Literatur. Es ist auch nicht polar, dass wir nur lesen, weil wir irgendwie Vergnügen daran hätten, besondere Dichtungen zu lesen, sondern Lesen und Texte beschäftigen uns ja im Alltag dauernd, und zwar eigentlich alle, die wir in bestimmten Berufen tätig sind, in denen wir es mit Texten eben, wo wir um Texte nicht herumkommen.
Alle können ja lesen, nicht wahr? Aber ich glaube, der Unterschied ist der, als Literaturwissenschaftlerin sieht man in einem Text etwas, das eine nicht geschulte Leserin nicht sehen würde oder für das sie sich auch nicht interessieren würde. Also darüber spreche ich immer mit meinen Studierenden, nicht? Überlegen Sie sich, was macht Ihre philologische Kompetenz aus? Inwiefern erkennen Sie etwas in einem Text, das eine Freundin, die vielleicht Architektur studiert oder etwas völlig anderes macht, nicht sehen würde? Ja, also wir lesen, sagen wir mal, Romeo und Julia von Shakespeare und können hinterher nicht nur die Handlung wiedergeben, ja, das, was an der Oberfläche passiert, sondern uns fällt auf, dass bestimmte Sprachbilder immer wieder verwendet werden. Also zum Beispiel immer, wenn davon die Rede ist, dass die Figuren einander lieben, dann wird das übersetzt in die Metapher des Lesens, als würden sie wechselseitig ineinander wie in einem Buch lesen. Und solche Häufungen, solche Netzwerke, solche Strukturen von Sprachbildern, zum Beispiel in Texten, die erkennen wir, darauf sind wir trainiert. Und daraus leiten wir Deutungen ab, die, wenn man es mit denselben Text 100 nicht geschulten Lesenden geben würde, die nicht sofort erkennen würden.
Und wozu ist das gut?
Das ist in verschiedenen Zusammenhängen gut. Also zunächst mal gewährt das intellektuellen, ästhetischen Genuss und Vergnügen. Ja, genauso wie es einen Unterschied macht, wenn du in die Oper gehst oder in ein Konzert, ob du bestimmte Voraussetzungen hast. Und das steigert das Vergnügen, es steigert den Genuss, wenn ich einordnen kann, verstehen kann, was dort passiert. Aber es geht auch weit über das hinaus. Durch Lektüre können wir gewissermaßen mit den Toten reden. Also wir können lesen, was jemand vor 2000 Jahren geschrieben hat und uns in die Gedanken-, Gefühls- und Kulturwelt einer längst womöglich untergegangenen Gesellschaft hineinversetzen. Also dadurch Informationen bekommen, unseren historischen Horizont erweitern. Oder wir können, indem wir Texte aus anderen Kulturen, aus unserer eigenen Zeit lesen, erfahren, was zum Beispiel, wenn ich Garcia Marquez lese, nicht wahr? Wie funktioniert eine Gesellschaft in Kolumbien? Ja, ich erfahre etwas über Lateinamerika, was ich, wenn ich nicht lesen würde, nicht erfahren würde. Und noch eine Stufe weiter können wir durch Lesen gewissermaßen uns skeptisch und misstrauisch machen gegen Manipulations Versuche durch alle Arten von Texten, denen wir ausgesetzt sind, sei es in Social Media, in der Werbung, in politischen Reden, in der Demagogie, in der Propaganda. Also Lesefertigkeit immunisiert uns gegen textliche, rhetorische, sprachliche Manipulation.
In dem Sinne, den ihr beiden eben gerade mir versucht habt zu erklären, versteht ein Chinese aus dem übersetzten Romeo und Julia das Gleiche, was ich daraus verstehe? Oder dann meinetwegen ein Engländer oder was auch immer? Wie sieht das aus? Sind die Sprachen nicht Verfälscher?
Absolut, also jede Übersetzung ist auch eine Verfremdung, eine Veränderung, nicht? Es gibt auch das Wortspiel, nicht? Der Traduktor ist auch ein Traidor, also ein Verräter. Und neulich hat die chinesische Schriftstellerin Zhao Luguo in Bern ihre Neuschreibung von Moby Dick präsentiert, wo die Hauptfigur eine
Guck
Frau
an.
ist und so weiter.
Echt
Und
eine Frau? Das
ja.
ist ja sehr stark, echt.
Da hat sie genau, was du beschreibst, Uwe, zum Thema gemacht und gesagt, ja, also wenn das Buch in China behandelt wird, dann versteht man erstmal überhaupt nichts. Also zum Beispiel den ganzen christlichen Subtext.
Klar,
Und der
ja.
chinesische Kommentar funktioniere dann so, dass dort erklärt wird, ja, da gibt es im Westen, glauben die Leute irgendwie an ein höheres Wesen, ja, und das sei geboren von einer Frau, die aber jungfräulich sei und so weiter. Und das müsse man jetzt verstehen, um zu begreifen, wie hier der Walfänger mit dem
Ja.
Wal kämpft und so weiter. Also mit anderen Worten, natürlich ist es so, ja, je fremder eine Kultur ist, je etwas übersetzt wird, desto größer ist der Abstand. Aber auf der anderen Seite ist das im Grunde nichts Ungewöhnliches. Und auch darum geht es in unserem Buch. Das kann Thomas vielleicht noch erklären. Wir alle lesen ja Texte unterschiedlich. Wenn du ein Buch liest, oder Thomas oder ich, dann auch dann haben wir gewisse Nuancen, die davon abhängig sind, was wir bereits gelesen haben. Unsere Lesebiografie, unsere Erfahrung, unsere Sozialisation, unsere Sprachkenntnisse. Also auch da werden innerhalb einer Kultur drei etwas unterschiedliche Lektüren dabei herauskommen. Und sie hängen eben auch davon ab, welche Methoden, welche Theorien wir jeweils im Kopf haben, also durch welche Brille gewissermaßen lesen wir ein Buch. Nicht nur als Chinese oder als Bayer, sondern eben zum Beispiel als jemand, der sich gerade für Psychoanalyse interessiert oder als jemand, der dekonstruktivistisch an einen Text herangeht.
Magst du was sagen, Thomas? Du
Im
guckst.
Grunde, du hast jetzt das Phänomen der Übersetzung angesprochen, aber das ja auch innerhalb von unseren Kulturen. Also wenn wir zum Beispiel die Orestie lesen, ein Theaterstück von Aischylos in ein dreiteiliges, oder jetzt demnächst kommt ins Kino ja der Film von Christopher Nolan, die Odyssee, ja, wieder verfilmt.
Ja, richtig, ja.
Und als Adaption, als Filmadaption des Epos aus der Antike von Homer, dann sind das ja auch Adaptionen, würde man sagen, aber es sind auch in gewisser Weise kulturgeschichtliche Übersetzungen, insofern der alte Stoff in unsere Gegenwart übertragen werden muss. Und da finden genau dieselben Übersetzungs- und Anpassungsprozesse statt, die wir gerade für China besprochen haben. Nämlich, wir müssen uns ja auch hineinversetzen in die Götterwelt zum Beispiel, oder die religiösen Vorstellungen des antiken Griechenlands. Und da müssen wir auch verstehen, dass die vielleicht an Zeus oder sowas glaubten oder auch nicht glaubten. Das wäre dann die Frage. Also jedenfalls, diese Prozesse finden ja dauernd statt. Und jetzt reden wir über etwas, was 2000, 2500 Jahre alt ist. Aber schon bei Texten, die 50 Jahre oder 100 Jahre alt sind, beginnen diese Prozesse, in denen wir uns hineinversetzen müssen in eine Zeit, die so nicht unsere Gegenwart ist. Das ist ja übrigens auch etwas, was Literaturwissenschaft nebenbei auch macht, nämlich in Form der Editionswissenschaft oder der Editorik, Editionen von Texten herstellen, damit sie über die Zeit hinweg, durch die Zeit hinweg wandern können, über die Zeit überdauern können und immer wieder für ein neues Lesepublikum aktuell gemacht werden können oder aktuell gehalten werden können, sodass Generationen zum Beispiel auch für Schülerinnen und Schülern immer wieder auch mal den Faust lesen können oder Werther oder sowas, obwohl das 250 Jahre her ist, dass das geschrieben worden ist. Also diese Vermittlungen gehören zur Literaturwissenschaft eben auch mit dazu.
Finde ich auch sehr wichtig, letztendlich. Also mir kam, während ihr beiden gesprochen habt, die Geschichte wieder in den Kopf, die sogenannte kulturelle Aneignung. Ich denke, ohne diese kulturelle Aneignung würden wir einander überhaupt gar nicht mehr verstehen. Also wir eignen uns ja an, was die anderen gedacht haben, ja, und dass wir lernen diese Dinge. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, ist das die Basis dessen, ob ich überhaupt ein Buch verstehe. Also
Aus meiner Sicht ist Kultur überhaupt gar nicht möglich ohne das, was man heute kulturelle Aneignung
ja, denke ich auch.
nennt. Kultur bedeutet, das Wiederaufgreifen von früheren oder aber auch fremden Einflüssen, etwas Neues daraus zu machen. Man spricht von Intertextualität, das Aufgreifen oder das Spurenlegen von früheren Lektüren, zum Beispiel in den eigenen Texten. Oliver hat angesprochen, die eigene Lesebiografie. Also, ich lese, wirkt in mir ja irgendwie nach. Oder was ich gelesen habe. Und wenn ich einen Text schreibe, wenn ich selber dichterisch, poetisch, literarisch tätig bin oder ein Theaterstück schreibe oder sowas, dann kann ich gar nicht verhindern, dass meine eigene Lektürebiografie darin irgendwie eingeht und etwas damit passiert und vielleicht das eine oder andere wiedererkennbar wird und Muster sich wieder erkennen lassen, die ich von irgendwoher früher aufgegriffen habe. Wir haben gerade die Orestie angesprochen oder die Odyssee. Das findet man bei Shakespeare, das findet man bei James Joyce wieder und so weiter und so fort, durch die Literaturgeschichte immer wieder dieselben Muster, weil es tolle Geschichten im Grunde sind. Und das ist auch nichts anderes als kulturelle Aneignung, nur nicht in diesem dogmatischen Sinn, wie wir das heute
Richtig,
verwenden.
ja.
Sondern das ist das Positive an unserer Kultur, dass das Frühere, das Fremde darin enthalten ist und weiter wirksam ist und Grundlage ist für tolle neue Dinge.
Und das Glück, dass wir lesen können und schreiben können. Früher musste man sich das nur erzählen und da war dieses Gedächtnis natürlich automatisch kürzer. Und also da haben wir einen Riesenschatz und wir sind gerade dabei, an vielen Stellen den einfach wegzuwerfen, habe ich das Gefühl. Also aus dogmatischen Gründen, wie du auch schon völlig richtig sagst. Aber das nur so am Rande. Ja,
Also
bitte.
kulturelle Aneignung ist nicht die Ausnahme, die wir unter Strafe stellen und vermeiden können, sondern der Regelfall.
Ganz genau, ja.
Und sicherlich ist dort in vielen Fällen auch in der Geschichte des Kolonialismus beispielsweise Gewalt
Ja, klar.
im Spiel. Aber gerade die Literaturgeschichte ist ein Feld der literarischen, kulturellen, ja, Aneignung, das klingt schon so räuberisch, die ja vergleichsweise gewaltarm sich vollzieht, eben indem zum Beispiel, wir sprachen über Romeo und Julia, Shakespeare sich dieses Muster, diese Geschichte nicht selbst ausdenkt, sondern von Ovid übernimmt. Das ist von Pyramus und Thisbe, nicht wahr?
Verstehe.
Andere Autorinnen und Autoren wiederum greifen das von Shakespeare auf und mit einmal gibt es eine nigerianische Romeo und Julia oder eine palästinensische, eine chinesische und so weiter. Also Texte, Muster, Erzählformen, Ideen, Bilder zirkulieren auch durch verschiedene Epochen und Kulturen und gerade die Literaturgeschichte ist dafür ein wunderbares Feld.
Völlig richtig. Also deswegen finde ich das auch extrem übertrieben, was da läuft. Aber das ist halt Zeitgeist, kann man dazu sagen, vielleicht auch. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es aus einer Vorlesung, zumindest im Buch wird es erwähnt, dass es aus einer Vorlesung hervorgegangen ist. Ich frage mal, diese Vorlesung ist einerseits Grundlage für das Buch geworden. Andererseits lesen eure Studenten oder Studierenden, lesen die jetzt besser?
Na, das ist unser Anspruch, unsere Hoffnung. Und wenn man sie durch ihr Studium begleitet, was wir ja können, wenn wir sie in den Einführungsveranstaltungen haben und später dann immer wieder mal in Seminaren und später vielleicht sogar ihre Bachelor- oder Masterarbeit betreuen, dann erleben wir ihre Entwicklung ja mit. Und dann merken wir schon, dass wenn sie anfangs von der Schule kommen, dann lesen sie eben auf eine sehr herkömmliche Weise, kann man vielleicht sagen, so wie sozusagen alle, die nicht ausgebildet sind in Literaturwissenschaften, lesen. Und dann erlernen sie die Methoden, diese Ansätze, diese Theorien, die wir in dem Buch auch vermitteln. Und dadurch professionalisieren sie sich in ihrem Lesen und können am Ende besser lesen, wenn man so will, ja, oder eben vielfältiger, methodischer, gezielter, mit bestimmten Erkenntnisinteressen. Und dann ist es nicht mehr ein reines naives Lesen, sondern ein professionelles, anspruchsvolles Lesen mit den vielen Vorteilen, die wir schon angesprochen haben. Aber ja, also diese Entwicklung, dass sie zu einem besseren Lesen kommen, natürlich auch nicht nur durch uns, nicht durch unser Buch, nicht durch unsere Vorlesung, sondern auch vor allem durch ihre eigene Lektüre, indem sie das praktizieren, indem sie das üben, indem sie dazu angeleitet werden, indem sie auch verschiedene Lehrende darin erleben, wie sie selber lesen und das Lesen vermitteln. Aber dadurch werden sie zu besseren Leserinnen und Ja.
Wir sind im Kanton Bern angehalten, als Professoren auch immer bei den Abiturprüfungen dabei zu sein, Matura. Also wir müssen zweitbegutachten die schriftlichen Arbeiten und sind bei den mündlichen Prüfungen dabei und bekommen daher auch einen Eindruck davon, wie an der Schule Lesen vermittelt wird, nämlich zu unserem Missfallen doch eher, so wie Thomas es beschrieben hat, herkömmlich, etwas, ja, böse gesagt, naiv. Man sagt seine Meinung über ein Buch oder man erörtert irgendwie, ist das jetzt richtig oder falsch oder was hat wohl die Autorin gemeint oder was macht das mit dir, wie ist die Psychologie der Figuren zu verstehen und so weiter. Aber dass man Texte auch wirklich fachlich, systematisch lesen könnte, ja, sich eine metaphorologische Untersuchung machen, welche Sprachbilder sind da enthalten und was bedeuten sie ideologisch, ja? Eine narratologische Analyse, aus wessen Perspektive wird mit welchen Mitteln wie erzählt, wann ändert sich die Erzählperspektive, die Fokalisierung und so weiter. Oder eine rhetorische Analyse, nicht wahr? Welche Tropenfiguren und so werden eingesetzt, mit welchem persuasiven Wirkungsziel. Das scheint doch aus unserer Sicht zu wenig gemacht zu werden, so als sei das so eine freie Improvisation. Wir lesen ein Buch und reagieren darauf mehr oder weniger affektiv, nicht? Also das ist eine wichtige Funktion auch der einführenden Veranstaltung in einer Universität, überhaupt erstmal zu vermitteln, was bedeutet es jetzt im Unterschied dazu, Literatur wissenschaftlich zu arbeiten, also wirklich methodisch, theoretisch, systematisch sich mit Texten zu beschäftigen. Und das ist auch für viele Studierende erstmal eine gute Gelegenheit herauszufinden, ja, ist es genau das, was ich möchte, oder hatte ich eigentlich eine andere Vorstellung vom Lesen? Ja, möchte ich mich wissenschaftlich, fachlich mit Texten auseinandersetzen, kritisch mit Texten auseinandersetzen?
Vielleicht auch was Praktisches an der Stelle nochmal. Die Studierenden, die ihr heute habt, was haben die für Ziele? Also zum Beispiel für Berufsziele würde mich interessieren.
Ja, ganz häufig, wenn wir sie fragen, hören wir, dass sie selber Lehrpersonen, sagen wir in der Schweiz, ja, also Lehrerinnen, Lehrer werden wollen, also selbst unterrichten wollen. Und gerade da ist es natürlich wichtig, wie wir gerade gesagt haben, dass sie selber gut lesen können, um das Lesen an andere zu vermitteln. Und damit meinen wir nicht die reine Alphabetisierung, die irgendwann in der Grundschule stattfindet, sondern dieses anspruchsvollere, auch genussvollere Lesen. Man kann ja auch Spaß und Vergnügen an der Lektüre vermitteln. Das gehört aus unserer Sicht auch ganz wesentlich dazu, neben diesen Fertigkeiten und Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir schon angesprochen haben. Also, ganz wichtig, dass sie, wenn sie Lehrpersonen werden wollen, sie auch gut lesen können. Und da sind wir gefragt und müssen ihnen dieses Lesen vermitteln. Und dann darüber hinaus wollen viele in Bereiche, Berufe gehen, in denen sie mit Texten, mit Textproduktion, mit Textlektüre zu tun haben. Viele von unseren Studienabgängerinnen gehen in Verlage, in den Journalismus, in etwas mit Medien. Also immer wieder erleben wir sie dort. Manche arbeiten auch bei Versicherungen und da haben damit Texten zu tun. Also ich glaube, diese Fähigkeiten, die man in der Literaturwissenschaft erlangt im Studium, die sind dann wiederum sehr breit anwendbar. Manche werden auch Unternehmensberaterinnen oder sowas, weil sie auch da mit Texten zu tun haben oder Texte analysieren können müssen. Also das Feld ist sehr breit.
Also so ein Kernentscheidungsmerkmal findet man eher noch nicht, sondern das sind so ungefähr die Affinität zu deutschen Sprache. Man macht ja in der Regel deutsche Sprache. Das ist eher so eine Art grundsätzliche Affinität. Oder ist schon doch schon deutlich, ich will Lehrer werden oder ich will Lehrerin werden. Ist doch
Wobei
das
zwei
meiste.
Drittel der Studierenden durchaus, zwei Drittel etwa möchten den Lehrberuf ergreifen und ein Drittel andere Kulturberufe, sagen wir mal. Was Thomas gesagt hat,
Ja,
also auch
ja.
Museum und so weiter, zum Teil auch also kreative Berufe, nicht wahr? Schreiben. Es gibt einige, die Musiker geworden sind, Texter und so weiter. Also das ist faszinierend, ja, das ist ja wiederum einerseits der Nachteil an manchen geisteswissenschaftlichen Fächern, es läuft jetzt nicht direkt gezielt auf den einen
Ja,
Beruf
klar, ja.
hin, wie wenn du jetzt Energie- und Verfahrensspezialist bist oder so, Ingenieur, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite hast du eine relativ große Bandbreite von Möglichkeiten. Und
Also,
allen das Lesen eben eine ganz wichtig zentrale.
Ja. Ich verstehe das durchaus. Ich finde das auch ganz, ganz toll. Also, ich weiß zum Beispiel, ihr habt ja vorhin darüber gesprochen, dass es diese Schulen nicht mehr so gibt, die es früher gab. Eine Schule war noch vor langem, ja, nee, gar nicht so langer Zeit, da ging es um die Computerphilologie, also mit anderen Worten, Computeranalysen der Texte. Wie oft kommt welches Wort vor, welche Phrase vor und was weiß ich was, also aus meiner laienhaften Sichtweise. Habe ich immer noch in Erinnerung, dass da ein schwerer, erbitterter Kampf war, dass man, sowas kannst du doch nicht machen, das ist doch furchtbar. Was hat sich denn geändert, dass diese Schulen nicht mehr so aufeinander losgehen, sagen wir es mal so?
Also das, was du ansprichst, die Computerphilologie und der Streit darum, der ist eher ein jüngeres Phänomen, würde ich sagen. Die richtig schweren Schulenkämpfe, die liegen davor. Also zum Beispiel die Frage, ob man jetzt materialistisch, marxistisch an Texte herangeht oder insgesamt aus linker Perspektive oder nicht und sie zum Beispiel rein für sich genommen interpretiert, ohne den historischen Kontext, den gesellschaftlichen Kontext mit einzubeziehen. Also das eine nennt man textimmanente Lektüre, den Text nur aus sich selbst heraus verstehen zu wollen. Und das andere wäre eben, den historischen Kontext mit einzubeziehen. Das waren auch Streitigkeiten oder Debatten, Kontroversen in unserem Feld. Das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, die Computerphilologie, die existiert nach wie vor. Und der große Unterschied maschinellen Lesens ist, denn das ist es ja im Grunde natürlich, einfach maschinelles Lesen. Und das steckt ja auch bei KI und LLMs und solchen Dingen dahinter. Der große Unterschied ist einfach die Möglichkeit, mit viel Text umzugehen. Also etwa in einem Gedicht, was du gerade angesprochen hast, herauszufinden, wie viel Mal kommt das Wort Liebe in einem Gedicht vor oder sowas. Das kann man ja auch noch händisch auszählen. Das ist nicht das Problem. Und da machen wir eigentlich auch nichts anderes, nämlich quantitativ zu argumentieren, als der Computer. Nur der Computer kann das, nämlich quantitative Analysen oder Quantitäten, Mengen analysieren, in einem viel, viel größeren Umfang, als wir das könnten, wenn wir wissen wollen, was in der deutschen Literatur wirklich, und damit meinen wir jetzt nicht den Höhenkamm, sondern in dem, was wirklich publiziert wurde, sagen wir mal ab dem 15. Jahrhundert oder sowas, was da alles drin vorkommt an Text, an sprachlicher Entwicklung, an Sprachwandel, aber auch an Rhetorik und so weiter, was wir schon angesprochen haben, dann kann man das letztendlich entweder, indem wir alle uns hinsetzen und 5 Jahre lang nur lesen, und zwar wir alle im Sinne von alle Literaturwissenschaftler, die es vielleicht
Ja.
oder darüber hinaus gibt oder so. Oder wir geben die Texte in die Maschine ein und das spuckt es nach relativ kurzer Zeit aus. Aber das reine Ergebnis, was dabei herauskommt, also dann zu wissen, das Wort Liebe kommt in den Romanen des 18. Jahrhunderts so und so viel häufiger vor als in den Romanen des 19. Jahrhunderts oder sowas, das ist ja noch kein Ergebnis. Das ist nur ein reiner Befund. Die
Genau.
Deutung, die ist dann wieder doch den Menschen überlassen, beziehungsweise obliegt ihnen. Das kann die Maschine nicht und das wird sie uns auch auf kurz oder lang noch nicht abnehmen können. Die Interpretation, das, was wir mit dem anspruchsvollen Lesen meinen, das ist sowohl vor der reinen Textanalyse, nämlich die Fragestellung, was will ich an einem Text überhaupt rausfinden oder vor welches Problem stellt einen dieser Text? Das versteht die Maschine sozusagen auch nicht oder kann diese Erkenntnisfrage nicht stellen. Und dann eben, das reine quantitative Ergebnis ist nur eine Hilfestellung, auf deren Grundlage wir dann eine Deutung vollziehen können. Also, das ist allerdings inzwischen relativ anerkannt, die quantitativen computerphilologischen Methoden einzusetzen, um zu solchen Zwischenergebnissen zu kommen. Da rümpft heute niemand mehr die Nase. Oder viele Kollegen akzeptieren das. Ja.
Oliver schüttelt nicht so ein bisschen den Kopf.
Naja, ich denke, wir erleben gegenwärtig zwei Revolutionen, kann man sagen, die unser Verständnis von Literatur und von Lektüre oder überhaupt von Texten ganz grundlegend herausfordern und verändern, nämlich die digitale und die neurowissenschaftliche. Also einerseits die Möglichkeit, dass wir Texte mit Hilfe von Computern auswerten können als Daten und sozusagen maschinell lesen oder mit Hilfe von Maschinen lesen können. Das ist im Prinzip neu. Und auf der anderen Seite, dass wir mit Hilfe von Verfahren der experimentellen Psychologie und Neurowissenschaft im Labor beobachten können, wie reagieren unsere Gehirne und unsere Nervensysteme, wenn wir etwas lesen, ja, im Gehirnscanner oder im EEG oder mit diversen anderen Verfahren. Das sind ganz neue Methoden, mit denen, und ich deshalb Habe ich darauf reagiert, als Thomas sagte, dass da rümpft niemand mehr die Nase. Mit denen kann man durchaus, scheint mir, noch diverse Kolleginnen und Kollegen, zumindest in unserem Fach, provozieren. Also es gibt kaum etwas, auf das viele Literaturwissenschaftler allergischer reagieren, als ihnen zu sagen, wir arbeiten zusammen mit Neurowissenschaftlern. Dann ist die Rede vom Ausverkauf der Geisteswissenschaften, ja, von der Unterwerfung unter das Paradigma der Naturwissenschaften. Oder wenn man sagt, wir arbeiten auch mit computerphilologischen Methoden, dann hört man sofort das Schlagwort Neoliberalismus, Quantifizierung, ja, die Macht der Zahlen, Ausverkauf, der Verlust der guten Handarbeit. Und wir wollten mit unserem Buch durchaus auch dafür plädieren, nicht nur was die älteren Methoden der Antike bis hin zu den 80er Jahren betrifft, sondern auch was diese beiden ganz neuen Möglichkeiten angeht, einfach offen zu sein und genau wie bei allen anderen Theorien und Methoden sich zu fragen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was ist der Ertrag und wo liegen die Grenzen dieser und aller anderen Ansätze. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir bei Dingen, die sehr neu erscheinen, feststellen, es gibt schon Vorläufer, die wir aus sehr viel älteren Epochen kennen. Also zum Beispiel, was wir mit Computern an Texten analysieren können, beschreibt man ja unter anderem mit dem Begriff der Stilometrie. Also Stil wird messbar gemacht. Was sind die messbaren Merkmale eines Stils? Also zum Beispiel in einem Schauerroman, ja, sind es nicht die Häufigkeit der Wörter Schloss oder Geist, sondern Bewegungsverben, Ortsadverbien, bestimmte Präpositionen und so weiter, die sehr viel Aktion, Handlung und so weiter andeuten. Also man kann statistisch linguistische Merkmale identifizieren. Aber das ist jetzt im Prinzip nichts grundlegend anderes als das, was man schon seit dem 19. Jahrhundert macht, nämlich zum Beispiel Bekennerbriefe oder Erpresserschreiben im Hinblick auf ihren Stil
Verstehe.
zu untersuchen, um sozusagen die Handschrift, ja, Worthäufigkeiten oder die Häufigkeit bestimmter sprachlicher Eigenheiten zu erkennen, um herauszufinden, wer hat diesen Erpresserbrief geschrieben, ja.
Ja.
Oder in der Psychiatrie kommen vergleichbare Verfahren auch zur Anwendung, wenn es um die Diagnose geht eines Krankheitsbildes und zwar anhand bestimmter sprachlicher Muster in der Ausdrucksweise der Patienten und Patientinnen. Ja, also ich finde das einerseits faszinierend, dass
Toll, ja.
man sieht, wenn man sich systematisch mit Texten beschäftigt, dann erhält man plötzlich auch Zugänge zu Feldern, Anwendungsbereichen, von denen man jetzt als Literaturwissenschaftler gar nicht geträumt hätte. Und zum anderen öffnen sich auch wiederum Perspektiven auf Vorläufer in vergangenen Epochen, die wir für uns neu und zum Teil mithilfe neuerer Techniken produktiv machen können.
Ja, sehr interessant, was du sagst. Ich habe mich neulich dafür interessiert, warum mögen wir eigentlich Gedichte? Warum mögen wir Gedichte? Warum gibt es so viele Hochzeitszeitungen, die dichten? Na, ihr kennt das vielleicht, weil das heißt vielleicht bei euch anders, aber die zur Hochzeit, da wird dann gereimt ohne Ende, ne? Und scheußlich meistens, aber es wird reimlich oder ich fröstlich. Und da habe ich mich interessiert, warum ist das so? Und mittlerweile gibt es tatsächlich Forschung dazu. Ich habe erst gedacht, es gibt kaum was, aber wenn man da tiefer eintaucht, gibt es die ja. Und letztendlich geht es gar nicht an der Stelle so sehr um die Worte. Oder da mal Wörter, die dort gebraucht werden, sondern um die Erwartungshaltung, dass sich etwas reimt, dann reimt es sich auch noch so, wie ich es erwarte. Also mit anderen Worten, wir erfüllen dann auch hormonell offensichtlich über eine Wortfolge in eine von unseren Erwartungen. Und schon sind wir glücklich und zufrieden. Das ist so ein bisschen so, als wenn wir in ein Opernhaus gehen oder in ein Konzerthaus gehen und ein Stück hören, das wir nicht kennen. Dass wir im Kopf aber schon mitspielen, weil bestimmte Dinge auf jeden Fall jetzt gleich kommen. Trugschluss oder was auch immer. Das heißt, das sind ganz andere Zusammenhänge, als die Wörter ausdrücken. Und das scheint da so entsprechend zu sein. Deswegen stimme ich dir sofort voll zu, dass da noch viel kommt für eure Bereich.
Also das sind auch sich entwickelnde Felder, rasant entwickelnde Forschungsfelder, die eine enorme Entwicklung in den nächsten Jahren absehbar machen. Es gibt schon jetzt faszinierende Forschung genau zu dem Gegenstand, den du ansprichst, Uwe, nämlich aus kognitionswissenschaftlicher, neurowissenschaftlicher Sicht auf Lyrik zu schauen. Ja? Also
Genau.
beispielsweise hat der Dichter Raoul Schrott zusammen mit dem Kognitionspsychologen Arthur Jacobs ein Buch geschrieben, Gehirn und Gedicht, worin sie sich fragen, warum haben Verse eine bestimmte Länge? Und zwar kulturübergreifend. Hat das etwas mit unserer Atemtechnik zu tun? Ja, also in
Verstehe,
Oral.
ja, völlig klar, ja,
Hat
verstehe.
das etwas mit unserem Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis zu tun? Eben weil freier Vortrag das Auswendiglernen erfordert. Ja? Welche Merkmale in Versen erleichtern das Einprägen? Ja? Also Rhythmus, Metrum, ja?
Ganz wichtig, ja.
Reim natürlich, also alle zusätzlichen Informationen, die es erleichtern, das kognitiv abzuspeichern und dann wieder aufzusagen. Und natürlich alles, was wir von der rhetorischen Wirkungsforschung wissen, was sind die affektiven, ästhetischen, persuasiven Effekte von Sprache und erst recht von künstlerisch, rhetorisch, poetisch gestalteter Sprache? Was wird dadurch maximiert? Ja, das schon die griechischen Rhetoriktheoretiker Aristoteles und andere, nicht wahr? Vor allem affektiv und ästhetisch werden wir angesprochen, wenn wir rhetorisch gestaltete Sprache wahrnehmen. Und das heißt, wir tun gut daran, diese nicht rationalen, sondern physisch-psychischen Wirkmechanismen zu untersuchen. Und das können wir neuerdings mit Hilfe kognitionspsychologischer, neurowissenschaftlicher Verfahren.
Wir müssen in ein neues Buch stürzen wieder. Und zwar, was mir aufgefallen ist, die Aufstellung des ersten FC Nürnberg vom 27.01.68. Das ist so prominent da. Und was ist daran, davon abgesehen, dass ich mit Handke nicht so gut zurechtkomme, aber was ist daran Literatur und wieso ist das so ein tolles Beispiel, dass ihr es genommen habt?
Was die Frage, vor die uns Handke mit dem Gedicht, das du zitiert hast, stellt, ist genau die: Ist das überhaupt ein Gedicht? Ja. Also, wenn man einen Text, der aussieht oder sich liest wie eine Mannschaftsaufstellung, publiziert in einem Gedichtband eines Autors, der inzwischen Literaturnobelpreisträger ist und beim Surkamp Verlag veröffentlicht, ist das Literatur oder nicht? Also ähnlich wie die Frage: Ist das Kunst oder kann das?
Ja, oder kann das weg? Ja, genau.
Und genau diese Frage ist ja ganz wichtig, wenn wir uns mit Literatur zu beschäftigen beginnen, überhaupt erstmal sich zu stellen, was ist Literatur? Was unterscheidet Literatur von Texten anderer Art, die uns im Alltag dauernd begegnen? Ja, auf Social Media oder irgendwie Behördenbriefe und so weiter, alles Mögliche oder eben eine Mannschaftsaufstellung. Und davon gehen wir aus in unserem Buch und wir sagen zunächst, okay, es gibt, wie man an diesem Beispiel sieht, unterschiedliche Möglichkeiten, Literatur zu definieren. Man könnte sagen, was ein Schriftsteller veröffentlicht und für Literatur erklärt, ist Literatur. Also wenn Handke sagt, das ist ein Gedicht, dann muss ich das ernst nehmen, dann ist es ein Gedicht. Zweitens, was eine bestimmte Institution als Literatur vermittelt, also der Surkamp Verlag oder was wir an einer Universität lehren, das ist Literatur, ja? Oder was wir als Leser als Literatur lesen, das ist oder wird zur Literatur. Viele Texte, die wir heute als Literatur lesen, waren es in ihrer Zeit ja nicht unbedingt. Also vor allem religiöse Texte hatten oder haben ja einen gewissen Wahrheitsanspruch, den ich als nicht religiöser Mensch nicht ernst nehmen muss. Ich kann dieselben Texte literarisch als Fiktionen lesen, also die Odyssee, die Bibel und so weiter und so fort. Aber richtig interessant wird es, wenn wir uns fragen, gibt es formale Merkmale an Texten, an denen wir ihre Literarizität, also ihr Literaturhaftes, ablesen können? Und da gibt es eine wunderbare Definition von Roman Jakobson, mit der bist du bei jeder Vernissage ganz weit vorne, wenn du die bringst. Jakobson definiert, indem er sagt, die poetische Funktion der Sprache neben anderen Funktionen, ja, sich zu verständigen, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und so weiter. Die poetische Funktion der Sprache projiziert das Prinzip der Äquivalenz von der Achse der Selektion auf die Achse der Kombination. Klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber eigentlich einfach, weil es bedeutet, was machen Schriftsteller, was macht Literatur aus? Es werden Worte, Wörter gewählt aus einem Arsenal möglicher Synonyme. So ähnlich wie wenn du dich morgens anziehst und überlegst, ja, ich habe 10 Hosen, 10 Hemden und 10 Paar Socken. Welche wähle ich jeweils aus? Ich tue es so, dass sie in ihrer Kombination etwas Neues ergeben, nämlich dass sie zueinander passen, also einen Stil bilden. Und das ist, was Schriftsteller machen. Sie wählen die Wörter jeweils aus möglichen Synonymen aus und kombinieren sie in einem Satz, in einem Text so, dass neue Ähnlichkeitsbeziehungen, Äquivalenzen entstehen. Also zum Beispiel klangliche, ja, und die gibt es sogar in dieser Mannschaft. Aufstellung von Peter Handke. Lautähnlichkeiten, die entstehen, indem eine Sprache poetisch kombiniert wird. Oder bildliche, indem verschiedene Metaphern in einem Text einander ergänzen und dadurch Bezüge schaffen. Also könnte man vereinfacht sagen, Literatur zeichnet sich aus durch ein besonders hohes Maß an Ähnlichkeitsbeziehungen. Und wir als Literaturwissenschaftler wären gewissermaßen die Detektive der Ähnlichkeiten, die diese internen Bezüge in einem Text sehen, erkennen und deuten.
Es ist einfach das, was wir auch schon mit kultureller Aneignung genannt haben. Alles das, was du gelesen hast, was du gelesen hast, was ich gelesen habe und wir noch halbwegs irgendwo da oben drin haben, baut immer mit. Immer. Und
Ähnlichkeitsbeziehungen erkennen, das ist das Entscheidende.
es ist ja.
Das auch noch mal erläutern an dem Beispiel, über das wir schon gesprochen haben, Romeo und Julia, nicht wahr? Die berühmte Szene, in der sich die beiden begegnen und ineinander verlieben. Erinnerst du dich, wie läuft das? Ja, Romeo geht auf Julia zu, eine junge Frau, ein junges Mädchen eigentlich, das er überhaupt nicht kennt. Er findet sie attraktiv, spricht sie an und sagt, ich gehe hier gewissermaßen auf dich zu, wie ein Pilger auf einen Schrein, ja? Heiligenfigur und die möchte ich gern berühren und idealerweise küssen. So, was macht Julia als Leserin, ja, als Literaturkennerin? Sie versteht sofort zweierlei. Erstens, dieser Junge macht mich an, indem er das, was er eigentlich vorhat, Zärtlichkeiten auszutauschen, metaphorisch übersetzt in eine Bildlichkeit des Pilgerns, ja, also vermeintlich harmlos, ja, als wäre er ein Pilger, der zu einem Schrein kommt. Und zweitens, er tut das in gedichteter Form, indem er ein Sonett beginnt. Und sie steigt darauf ein, indem sie seine Metaphern aufgreift, guter Pilger und so weiter, ja, und gleichzeitig sein Sonett weiterdichtet. Und am Ende, als genau die Form eines Sonetts erfüllt ist, küssen sie sich. Also man könnte sagen, das Erkennen literarischer Muster, ja,
Das
ist
ist
in diesem Fall sogar beziehungsstiftend, ja. Also ohne dass sie verstanden hätte, er dichtet mich an in einer bestimmten Form und als Co-Autorin setze ich dann sein Gedicht fort. Wir machen das gemeinsam, führen wir das zu Ende und dann zur Erfüllung und dann küssen wir uns und dann sind wir zusammen. Ohne dass sie das verstanden hätte und darauf eingehen hätte können, wäre diese Beziehung gar nicht zustande gekommen. Also Lesen lernen hilft auch in Beziehungsfragen.
Und damit hast du ganz klar be belegt, was ich schon in meiner Anmoderation gesagt habe, nämlich warum ich das jedem empfehle, dieses Buch, weil solche Dinge bringt ihr am laufenden Band und erhält sozusagen das, was man schon zu wissen glaubt, aber eigentlich nicht weiß, sondern nur vielleicht nur ahnt oder nur fühlt zum Beispiel. Aber daraus kann man es gut lesen. Also insofern passt das wunderbar, was du gerade noch erläutert hast. Thomas, welche der 13 Lektionen, die er uns anbietet, ist deine Lieblingslektion?
Meine
Was?
Lieblingslektion ist, das ist ganz klar, das ist die über die Orestie.
Habe ich mir gedacht schon, weil du es schon doch zweimal, dreimal genannt hast, ja.
Ja, genau. Also das ist ein absolut faszinierendes Theaterstück aus der Antike, 2500 Jahre alt, in Athen entstanden, als die athenische Gesellschaft selbst sich als erste der Welt, soweit wir wissen, eine demokratische Rechtsform oder Regierungsform gegeben hatte. Und in dieser athenisch-demokratischen Gesellschaft fanden dann so Tragödienwettbewerbe statt, also im Grunde sowas Ähnliches wie der heute der ESC, also ein Kunstwettbewerb. Und nur damals waren das eben Kaliber wie Sophokles und Euripides und Aischylos, die daran teilgenommen haben, von denen wir nur noch einen Bruchteil der Stücke, die damals aufgeführt wurden, haben. Und das ist die einzige Trilogie, das einzige aus drei Theaterstücken vollständig überlieferte, bestehende Theaterstück, was wir haben aus dieser Zeit, die Orestie. Und in der Orestie erzählt sich mit Hilfe von Aischylos' Genie die athenische Gesellschaft ihre eigene Entwicklung. Und diese eigene Entwicklung endet eben, sie beginnt mit Tod und Fluch und Gewalt und Blutrache und so weiter und so fort. Und die Erinnyen sind dann hinter Orest her und ist alles ganz furchtbar und schlimm. Und sie endet dann aber mit einem demokratischen Gerichtsurteil. Und da setzt sich die athenische Gesellschaft, die selber diesen Prozess in der quasi noch in der Gegenwart oder kurz davor vollzogen hatte, setzt sich da ihr eigenes Denkmal und erzählt sich diese Fortschrittsgeschichte. Es gibt daran natürlich auch kritische Aspekte. Heutzutage würde man daran auch vieles nicht mehr nur positiv sehen, zum Beispiel der Paternalismus, patriarchale Strukturen, die da drin steckt. Aber diese Fortschrittsgeschichte in diesem Stück, was 2500 Jahre alt ist und immer noch ansprechend ist und wir das verstehen können und mit Hilfe natürlich von bestimmten Kenntnissen, die wir darüber erlangen müssen, bevor wir es so richtig durchschauen können. Aber das ist alles nicht schwierig zu verstehen. Also das zu durchschauen und dann mit Hilfe der Tragödientheorie von Aristoteles zu lesen, also warum sind diese Stücke so gestaltet, was sollte da beim Publikum eigentlich passieren, nämlich diese sogenannte Katharsis, den Begriff hat man vielleicht schon mal gehört, eine Art psychisch-affektive Reinigung. Wir gehen aufgeladen, gestresst, affiziert ins Theater und regen uns da ab und sind hinterher irgendwie geläuterter, gereinigter von schlechten Affekten, Aggressionen irgendwie haben wir da abgebaut. So ähnlich wie wenn wir heutzutage ins Stadion gehen und uns da abreagieren oder so. Das zu verstehen, ist ganz faszinierend. Mit diesen alten Texten sich heutzutage auseinanderzusetzen, zu verstehen, was hat die Menschen damals umgetrieben und was haben die aber mit ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel, wie erzählt man sich auf eine positive Art den Sinn und Zweck von Demokratie? Das ist ja etwas, mit dem wir heute genauso betroffen und konfrontiert sind.
Ganz
Was,
genau,
ja, wozu,
ja.
wie kann Kunst dabei eine Rolle spielen? Und wie kann sie die Demokratie befördern? Du hast es vorhin selber angesprochen, dass das auch ein Anliegen von dir ist. Und dabei kann sowas helfen, wo man es überhaupt nicht vermutet. Ein 2500 Jahre alter Text, warum soll der uns in dieser Weise interessieren? Es ist aber genau die Grundlage dafür, was da drin steckt. Also das ist hochfaszinierend aus meiner Sicht, sich mit solchen alten Texten auseinanderzusetzen. Und deswegen ist das mein Lieblingskapitel. Es ist eines der ersten. Aber alle Texte, die wir da behandeln, sind tolle Texte. Wir haben sie ja selber ausgesucht und mussten ja da nicht irgendwie einer Vorgabe folgen, sondern haben natürlich Texte ausgewählt, die uns selbst interessieren, die wir ästhetisch interessant finden. Insofern sind alle Kapitel aus unserer Sicht lesenswert und haben auch beim Schreiben Spaß gemacht. Aber das wäre mein Lieblingskapitel.
Verstehe. Oliver, magst du dein Lieblingskapitel uns sagen?
Ja, ich finde zum Beispiel, also ganz grundlegend die Theorie und Praxis der antiken Rhetorik und auch insofern interessant, faszinierend, wichtig, als man mit ihr nicht nur literarische Texte sich erschließen kann, sondern auch Texte, wie sie uns in ganz anderen Bereichen begegnen, eben namentlich in politischen Reden oder in der Werbung oder überhaupt in unserem Alltag. Also die Idee der Rhetorik ist ja, nicht immer setzt sich schon vor 2500 Jahren in einem Stamm, ja, in einer noch so einfachen Form von Gemeinschaft oder Gesellschaft der Stärkste durch, sondern häufig derjenige, der am überzeugendsten reden kann und das heißt, der am wirkungsvollsten manipulieren kann. Und deshalb kommen dann die Griechen auf die Idee, diese Art von neuer Technologie des Einwirkens auf andere durch Sprache, die kann man systematisieren und quasi wie ein neues Tool, wie ein Werkzeug verkaufen, unter die Leute bringen. Das macht dann Gorgias als Redner, das beschreibt Aristoteles als Theoretiker, das übernehmen die Römer, Cicero, Quintilian und so weiter. Und jetzt sind die Anwendungsbereiche denkbar gefährlich. Also schon in der Antike hat man diskutiert, Platon und andere, ist das nicht so wie heute KI, ja, eine potenziell mörderische neue Technologie, ja, die uns alle in Teufels Küche bringen kann. Und wenn man zum Beispiel Mein Kampf liest von Adolf Hitler, dann sind die eigentlich interessantesten und auch noch in dieser ganzen verschrobenen antisemitischen Paranoia die klarsichtigsten nächsten Kapitel die, in denen er seine eigene Rhetorik beschreibt, seine eigene Propaganda, die Techniken, wie er andere überredet, ja, manipuliert. Und er selber beschreibt seine eigene Karriere als Politiker, als die Autobiografie eines Redners. Und den Erfolg der NSDAP, also den Untergang der Weimarer Republik und die Einrichtung der NS-Diktatur, im Wesentlichen als etwas, das durch Rhetorik herbeigeführt wurde, ja, durch das gesprochene Wort, wie Hitler selbst sagt. Damit kann man ein Feuer auslösen, Massen in Bewegung setzen und im Ergebnis einen Völkermord anrichten. Und wenn man Mein Kampf rhetorisch analysiert, dann wird man feststellen, dieser Völkermord steckt bereits in der Sprache Hitlers, in seinem Text, in dem nämlich Juden immer wieder als Ungeziefer bezeichnet
Ja,
werden,
genau, ja.
steckt in der Metapher auch schon die im Grunde chemotherapeutische Bekämpfung, die Ermordung. Was macht man mit Ungeziefer? Man tötet es, nicht wahr? Diese Form der Vorbereitung auf genozidale Praktiken wurde den Menschen rhetorisch eingeimpft, ja, nahegebracht. Sie wurden in diese Richtung vorbereitet. Wenn wir das wissen, dann ist das keine sozusagen Lehnstuhl-Gelehrsamkeit, ja, rhetorische Tropen und Figuren in Texten zu identifizieren, sondern es geht, könnte man zugespitzt sagen, geradezu um Leben und Tod. Können wir unsere Demokratie erhalten oder nicht? Diese Frage hängt davon ab, wie genau erkennen wir rhetorische Manipulation oder fallen wir auf sie rein? Also deshalb finde ich dieses Kapitel besonders wichtig. Und zugleich kann man natürlich in allen möglichen Bereichen Rhetorik analysieren, also nicht nur in streng ernsten und hochgefährlichen wie Hate Speech und Faschismus, sondern zum Beispiel, was wir im Buch machen, ist, wir analysieren die Rede von Giovanni Trapattoni als Trainer des FC Bayern, seine
Ja.
Wutrede, nicht wahr?
Ist
Du
gut.
Waffe, was erlauben Strunz, wo in 3 Minuten 30 50 rhetorische Tropen und Figuren abgefeuert werden und mindestens drei Wendungen neu in die deutsche Sprache finden. Also man kann auch an solchen Beispielen diskutieren, wie entsteht Rhetorik zum Teil vorbereitet und planmäßig, aber auch spontan, indem wir sprechen, ja, produzieren wir Tropen und Figuren, auch wenn wir es nicht unbedingt beabsichtigt hätten. Und vor allem, das Publikum merkt es nicht. Es wirkt nur dann, wenn man nicht kritisch mitreflektiert und die Manipulationstechniken erkennt. Nur dann wirkt Rhetorik auf das Publikum persuasiv und
Ja, das ist, also das, was du sagst, ist 100% zutreffend. Mich bedrückt dabei eigentlich aus meiner jetzigen Position und dessen, was ich mache, am meisten, wenn es das Radio zu der Zeit noch nicht gegeben hätte, dann hätte das alles nicht so geklappt mit der Manipulation. Oder zumindest wäre es viel langsamer gegangen und vielleicht hätten dann die vernünftigen Menschen eine Chance gehabt. Aber so ist das, was du sagst, mit voller Wucht auf jeden praktisch, der egal wo er war, in Deutschland und anderswo, hergefallen und hat es voll abbekommen. Das ist schon bitter. Aber und jetzt mittlerweile ist es mit der mit dem Social Media ähnlich, ja, wenn nicht sogar noch stärker. Und wer weiß, was man in 30 Jahren mal sagen wird, was das ausgelöst hat. Also bis dahin habt ihr mich schon mal überlebt. Das ist schon mal was. Aber das ist bitter, ja. Also wenn man sich das. Ich finde sowieso, und da kommt, glaube ich, auch ein bitterer Zug in das, was ihr tut. Aus dem, was ihr in dem Buch schreibt und was ich auch sehen konnte, ist, kommt hier und da deutlich hervor, ihr seht, was läuft, aber ihr könnt nichts tun. Ihr seid da die, ja, diejenigen, die sagen, guckt, passt auf, das wird gemacht. Man könnte das erkennen, aber es erkennt man so richtig oder bin ich dazu skeptisch und pessimistisch?
Naja, ich finde eben, also dadurch, dass wir haben ja darüber gesprochen, unsere Studierenden werden selbst häufig Lehrpersonen und unterrichten dann also Kinder, Schülerinnen und Schüler. Und das, was wir vermitteln, wird in der nächsten Generation weitergegeben. Und das ist, also natürlich passiert das nicht ganz direkt und unmittelbar und vielleicht auch nicht bei jedem. Aber das ist schon eine wichtige Funktion, glaube ich, die wir da an einer wichtigen Schnittstelle oder neuralgischen gesellschaftlichen Position einnehmen, eben zu sensibilisieren, auf Dinge hinzuwirken, einzuwirken. Demokratie zu fördern, zu stärken, wachsam zu sein für autokratische, faschistische und andere gefährliche politische Entwicklungen. Natürlich, das wäre jetzt auch nicht das Richtige, dass wir bestimmte politische Positionen durchsetzen oder sowas oder mit unseren Studierenden vielleicht in bestimmter Richtung auf die Straßen gehen oder sowas. Aber insgesamt einzuwirken zu einer Stärkung demokratischer Einstellungen, und mit Hilfe das eben mit Hilfe des Lesens zu machen, beziehungsweise mit Hilfe rhetorischer Kompetenzen, wie Oliver das gerade angesprochen, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht also man kann vielleicht andererseits auch sagen, man kann gar nicht viel wirksamer sein als auf diese Weise, wenn man diese Sensibilität schafft und erzeugt und weitergibt. Die bei uns ja auch nicht von selbst gekommen ist, sondern zum Beispiel eben auch durch Lektüre oder zum Beispiel durch Lehrende, die wir selbst erlebt haben und die uns das vermittelt haben. Also diese Reihe, diese Tradition fortzusetzen und da das zu tun, was wir da machen können, nämlich diese Kompetenzen weiterzugeben, das sollte man nicht geringschätzen aus meiner Sicht. Hast du auch nicht getan, ja, aber das ist auch ein ganz wesentlicher Beitrag zu einer Sicherung einer demokratischen Kultur in unseren Breiten. Wir reden ja hier aus der Perspektive der Schweiz, wo wir wohnen, und hier gilt das für direktdemokratische Prozesse zum Beispiel noch umso unmittelbarer, aber es gilt in Deutschland, in Österreich und in anderen Ländern genauso. Und wenn wir hören von Kolleginnen und Kollegen aus den USA, wie dort die Institute für Literaturwissenschaft weggestrichen werden oder enorm unter Druck gesetzt werden durch die Politik, dann findet dort genau das statt oder eine Art von Zensur, die wir hier noch nicht erleben, die wir hoffentlich auch nie erleben werden. Warum findet sie dort statt? Weil genau das, was wir hier machen, diese Weitergabe demokratischer und überhaupt wachsamer politischer Einstellungen, weil das sozusagen den Machthabern, die das nicht haben wollen, die sich autokratisch entwickeln wollen, weil das denen ein Dorn im Auge ist. Und daran zeigt sich ja, dass das eine gewisse Wirkung und eine gewisse Brisanz und ein gewisses Potenzial hat. Also deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das weiterhin tun. Und solch ein Buch wie dieses Lesen lernen, was ja ein ironischer Titel ist, natürlich können die Menschen, die das lesen, schon lesen. Aber sie sollen es eben auf eine bestimmte Weise können, auf eine bestimmte professionelle Art, die sie auch schützt vor diesen Manipulationen, denen sie sonst, wenn sie das nicht wissen und kennen, einigermaßen schutzlos ausgeliefert sind. Und was dann passiert, wenn man diesen Schutz nicht hat, das sehen wir ja die ganze Zeit.
Ich bin froh um diese Antwort. Dankeschön. Oliver, der guckte so ein bisschen so, als ob du noch was dazufügen wolltest. Nein, war
Glückt und erfreut.
alles richtig angekommen. Nein, also das ist auch das, was ich damit meine. Ich bin froh, dass du das so gesagt hast, aber wir müssen es auch wirklich tun. Und das ist nicht aufgeben und nicht denken, das läuft von alleine. Nur das Wissen reicht nicht, man muss es tatsächlich auch anwenden oder weiterbringen und das unterstelle ich euch, dass ihr das einfach mal macht und wollt. Und ich meine, ihr habt den direkten Weg in die Klassenzimmer sozusagen an der Stelle. Und wenn ihr die enabled, wie man so schön sagt, die Lesenden oder die zukünftig Lehrenden dort, dann werden die schon das Ihrige tun. Wobei man ja auch jetzt schon merkt, wie stark der Druck auf die bei uns Lehrenden in der Bundesrepublik zumindest, sehr stark zunimmt von Seiten der AfD, die da wirklich auflaufen und sie bedrohen. Und ihr macht das nicht umsonst oder vergeblich. Das ist ganz wichtig, was ihr da tut. KI, ja, ich spitze es nochmal zu. Wir hatten es vorhin kurz angesprochen. Der letzte Na Nachsatz hier bei der Frage ist, was bleibt dann noch für die Literaturwissenschaft, wenn die KI immer mehr, immer schneller, immer ubiquitärer wird? Was bleibt dann noch für euch übrig?
Ich glaube, man muss das gar nicht so pessimistisch sehen. KI, du hast selber gesagt, du nutzt das für gewisse Zwecke. Viele Leute nutzen das für gewisse Zwecke. Aber dass sie für Kunst eingesetzt wird, das kommt natürlich auch vor. Es gibt ja auch Prozesse um also Gerichtsprozesse um solche Phänomene. Aber dass jetzt großflächig der Buchmarkt von KI dominiert würde oder sowas, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, bei vielen Menschen gibt es ja auch weiterhin ein Interesse, dass sie Texte lesen, die andere Menschen produziert haben. Und inzwischen sehen wir das selbst bei Netflix-Produktionen häufig, dass hinten im Abspann steht, dieser Film wurde nicht durch KI hergestellt oder nicht mit Hilfe von KI hergestellt. Das wird ein Qualitätsmerkmal werden. Die KI wird eingesetzt für bestimmte berufliche Zwecke, aber sie wird nicht die Kunst, glaube ich, dominieren. Oder die nicht KI hergestellte Kunst wird ein Qualitätsmerkmal werden, vielleicht mehr, als wir das aktuell noch gewöhnt sind. Und das wird, mal abgesehen von der Literatur, die es ja schon gibt und weil die Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten nicht bestanden haben, ohne KI entstanden ist, also die frühere Literatur, der wird weiterhin ein großes Feld für die Literaturwissenschaft bieten. Und alles andere, ja, das kann man im Zweifelsfall ja auch ignorieren. Also.
Ja, es ist mit der KI heute wie mit der Rhetorik vor 2500 Jahren. Also es kommt darauf an, was man damit macht. Und
Richtig, ja,
das
ganz
ist ja
richtig.
enorm gefährlich natürlich, aber bietet andererseits enorme Potenziale. Also als beispielsweise Hautkrebspatient ist man ja froh, wenn die KI nochmal drüber schaut und vielleicht etwas sieht, was dem Arzt nach 16 Stunden Arbeit entgehen würde. Andererseits, wenn die Vorstellung, ich habe ja KI, ich muss selbst gar nichts mehr wissen und nicht mehr lesen oder schreiben können, das macht für mich alles die KI, sich durchsetzt, dann verschwindet natürlich genau die Kulturtechnik, zu deren Erhalt wir beitragen wollen mit dem Buch Lesen lernen, ja. Und die Menschen würden immer weniger lesen und immer ungenauer und immer weniger schreiben können und so weiter. Und das wiederum gefährdet unseren demokratischen Zusammenhalt, weil bestimmte rationale Diskussionen kaum mehr stattfinden können, wir immer anfälliger werden für emotionale Manipulation und so weiter, nicht? Also die Gefahren darf man nicht übersehen und die Konzerne arbeiten ja selbst auch daran, müssen daran arbeiten, bestimmten Missbrauch zu verhindern, nicht? Das ist ein hauptsächliches Problem. Wie verhinderst du, dass jemand KI nutzt, um sich erklären zu lassen, wie baue ich eine Bombe oder wie mache ich antisemitische Propaganda?
Genau, in biochemischen Waffen ist das schon mal schiefgegangen jetzt, vor gar nicht so langer Zeit. Nee, also ich sehe das ganz genauso, wie du das sagst. Wir müssen aber gucken, was da läuft. Da müssen wir halt nicht so drauf hoffen, naja, wird schon laufen oder die EU wird schon richten oder was auch immer. Da müssen wir schon hingucken und es mündig annehmen, denke ich mal. Das ist wie mit der Rhetorik. An dich, Oliver, welchen Satz aus dem Buch würdest du auf ein Plakat schreiben und wie hinter dir hinhängen? Was hast du so von der Idee her? Hast du sicherlich eine Idee? Und für dich, Thomas, sage ich schon mal gleich was anderes, nämlich, was würdest du einem 16-Jährigen sagen, der fragt, warum soll ich Literatur lesen? Aber ihr könnt euch beide, wer zuerst was weiß.
Ich glaube, wir haben eh denselben Satz im Sinn.
Also ich würde den Schlusssatz aus unserem Buch zitieren, den wir vorhin in unserer Lesung schon zitiert haben. Lesemüdigkeit gefährdet unsere Demokratie, mit Lesemündigkeit bewahren wir sie.
Wunderbar, das hat mir auch super gut gefallen. Würde ich in einen Song einbauen, vielleicht sogar. Thomas, wie sieht's aus mit deinem 16-Jährigen? Ist ein bisschen jünger als eure Studierenden.
Ja, aber nicht viel. Literatur lesen solltest du, weil es Spaß macht, weil es sinnvoll ist und weil es dich schützt.
Ja, mit dem Spaß muss man manchmal noch ein bisschen überreden oder die richtigen Sachen raussuchen,
Ja, aber
vielleicht.
das ist eine Frage der Exposition. Je mehr man liest, umso mehr merkt man, dass es Spaß macht. Das ist schwierig, das zu vermitteln, weil die eben heute viel Ablenkung haben durch andere Medien. Aber man kriegt sie schon, wenn man ihnen zeigt, was daran Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch nicht so, dass alle unsere jüngeren Studierenden und so weiter nur faul wären und sich nur berieseln lassen wollen. Die haben schon auch einen Anspruch an sich selbst. Die wollen auch mal was erfahren, was ihre Eltern vielleicht nicht schon gemacht haben und so weiter und so fort. Also es gibt ja auch Neugier nach wie vor. Es ist ja nicht so, als seien die alle völlig abgestumpft und irgendwie eine Generation, die zum Vergessen wäre oder so. Also man kann sie schon an ihrer Neugier, an ihrem auch Stolz und so weiter, kann man sie schon auch packen und sie ihnen dann zeigen, auf diese Weise kannst du dich entfalten, auf diese Weise kannst du deine eigene Persönlichkeit weiterentwickeln. Da haben viele auch ein Interesse daran. Und es gibt ja auch viele, die wiederum zum Beispiel an selbst Smartphones ablehnen und nur noch Dumbphones haben und sich aus vielen Digitalen auch rausziehen, gar nicht auf Social Media unterwegs sind. Die gibt es ja auch. Also ich glaube, inzwischen sind mehr 50-Jährige auf Facebook als 18-Jährige.
Ja, Facebook ist ja so ein Altersheim
So
geworden.
alt, aber
Das ist ja so, ist mir zu alt.
genau, das gilt für viele Social Media. Ich erlebe das so, dass es da durchaus nach wie vor eine Neugier gibt und auch einen Anspruch eben an sich selbst, sich nicht nur berieseln zu lassen, sondern was Neues kennenzulernen und kreativ zu werden. Viele unserer Studierende schreiben auch selbst, wenn man so rumfragt oder machen irgendwelche anderen Formen von Kunst, Musik und so weiter. Also die sind auch kreativ, die sind eigentlich, glaube ich, interessanter, als wir das ihnen manchmal zugestehen.
Das sagt ein deutlich jüngerer Mensch als ich. Und ich finde sie aber auch sehr interessant. Und das sieht man schon daran, dass ich ja die Songs für die Kids mache. Also insofern finde ich das ganz wichtig. Ja, damit sind wir eigentlich durch. Jetzt habe ich noch, der Oliver kennt das, glaube ich, noch eine Frage. Ich stelle sie an euch beide. Überlegt euch, ob ihr sie stellen wollt oder nicht. Nämlich, habt ihr eine Frage an mich?
Was ist das nächste Buch, das du lesen wirst, Uwe?
Kann ich dir sagen, das liegt hier. Die Gesetze des Lichts, Andreas M. Breu, das erstaunliche Leben des Josef von Fraunhofer. Mit dem mache ich Ende des Monats eine Sendung. Und mich interessiert das, weil halt naturwissenschaftliche Inhalte und der Fraunhofer ist ja eine interessante Figur. Liebe Damen und Herren, Oliver Lubrich und Thomas Nährlich haben heute eindrucksvoll gezeigt, dass Lesen eine Kunst ist und dass man diese Kunst lernen kann. Ihr Buch ist kein trockenes Lehrbuch, sondern eine Einladung. Eine Einladung, genauer hinzuschauen, tiefer zu denken und Texte, literarische wie alltägliche, mit neuen Augen zu lesen. Sie wissen, dass ich Sie seit der Humboldt-Reihe sehr schätze. Das habe ich Ihnen auch mehrfach zum Ausdruck gebracht. Und dieses Buch ist ein weiterer Beweis dafür, dass Sie nicht nur über Literatur nachdenken, sondern auch über sie schreiben können. Herr Nährlich, hier ist ein Mensch, der mir das erste Mal heute in meinem Studio ist. Und Thomas, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass ich dich kennengelernt habe. Vielen Dank euch beiden allerdings für das Gespräch und danke an alle, die heute zugehört haben. Denn hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kolnick und Sie hörten die 341. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Und meine Gäste waren Oliver Lubrich und Thomas Nährlich, denen ich wirklich ganz herzlich danke.
Wir danken dir.
Vielen Dank, lieber Uwe.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.